Darf ich mal ganz kurz um ein Handzeichen bitten? Wer von den Frauen und Müttern hat heute schon ein kleines Geschenk bekommen? Jetzt müssten eigentlich alle die Hand heben, wenn es genügend Streichholzschächtelchen gegeben hat. Sehr gut, ganz genau. Eine Fangfrage, ja, ja. Sehr gut. Ich habe manchmal den Eindruck, Mütter haben schon einen schweren Stand. Also Kinder sind manchmal brutal ehrlich und gerade heute Morgen hat Tanja mir erzählt, wie ehrlich unsere Mittlere gestern war. Und so auf dem Weg ins Geschäft zum Einkaufen fragt sie auf einmal so aus heiterem Himmel: Mama, hast du eigentlich jemals in deinem Leben schon richtig gearbeitet? Also die Kleinen können schon recht brutal sein. Hast du jemals richtig gearbeitet? Ich weiß gar nicht, was du darauf geantwortet hast. Oder warst du erstmal so perplex und geflasht von dieser Aussage, dass man gar nicht so weiterkommt? Mütter haben manchmal schon einen schweren Stand. Oder vieles passiert so im Verborgenen. Vieles passiert, wo es keiner sieht. Tausend Handgriffe. Bei uns ist gerade so in der Phase, die lernen oder sind halt dabei zu lernen, so alleine auf Toilette zu gehen und immer dieser Ruf: Papa, ich bin fertig. Dann weiß ich immer, jetzt ist mein Einsatz gefragt, um sauber zu machen und so weiter. Mütter haben schon einen schweren Stand. Da gibt es unheimlich viele Dinge zu tun. Und ich war so in der Vorbereitung überlegen, welches Thema könnte ich am Muttertag denn bringen? Was kann Müttern helfen? Aber jetzt sitzen ja tatsächlich nicht nur Mütter hier im Raum, sondern auch Männer. Und die sollen ja auch etwas bekommen von diesem Gottesdienst, von Gottes Wort. Und ich habe mich für ein Thema entschieden, das ich überschrieben habe mit den Worten: tragende Elemente. Tragende Elemente. Es wird heute Morgen darum gehen, und man sieht es auch schon im Predigtflyer, um ein Fundament, um Bauen. Das ist überhaupt nicht so sehr weiblich, also zumindest nicht so flächendeckend weiblich. Und trotzdem ist es etwas Grundsätzliches, denn jeder baut ja an seinem Lebenshaus. Mich persönlich faszinieren Gebäude und Architektur, besondere Wolkenkratzer oder so. Und ich habe heute mal einfach ein paar mitgebracht. Früher war es eben so, dass wir immer wieder zum Kölner Dom gefahren sind. Und wenn man dann, man kann mit dem Auto in ein Parkhaus direkt unter dem Kölner Dom parken. Und wenn man dann die Treppen hochkommt, dann begegnet einem so dieses Bild. Der Kölner Dom, es ist schon imposant mit seinen 160 Metern circa. Aber im Grunde ist der Kölner Dom global gesehen ein echter Winzling. Fast schon ein Gartenhäuschen, würde ich sagen. Denn die richtigen Wolkenkratzer, die sind viel, viel größer. Zum Beispiel ist da der Ostankino-Turm in Moskau. Ein Fernsehturm mit 537 Metern. Oder der CN Tower in Toronto in Kanada. Bei dem tiefen Ölpreis, mal gucken, wie lange der Strom noch reicht für den Turm. Mit 553 Metern. Ein richtiger Gigant. Aber auch das ist noch nicht der höchste der Welt. Das kann noch einer toppen, und zwar der Canton Tower in China mit 600 Metern. Das ist gewaltig. Aber auch der ist immer noch nicht der größte Turm, größte und höchste Turm der Welt. Der größte und höchste Turm der Welt ist der Burj Khalifa in den Arabischen Emiraten mit 830 Metern. 830 Meter. Ich habe mal eine Dokumentation über diesen Turm gesehen, da musste der Architekt dem Scheich versprechen, dass dieser Turm mindestens, glaube ich, 3 oder 4 Jahre der höchste Turm der Welt sein würde. Diesen Titel wollte er unbedingt gesichert haben. bei diesen gewaltigen Bildern und bei diesen gewaltigen Türmen, die es so gibt, stelle ich mir eigentlich nur eine Frage. Wie schafft man es, dass so ein Turm stabil stehen bleibt? Gerade der in der Wüste, Sand, das Meer ist nicht weit, Sandstürme, da oben sind massive Windgeschwindigkeiten und Sandstürme prallen da auf die Fassade. Man muss den extra so konstruieren, dass der nicht allzu stark schwankt und so weiter. Das heißt, noch interessanter wie den Turm selber finde ich das Fundament. Wie muss ein Fundament von so einem Turm aussehen, damit er stabil stehen bleibt? Und da haben sich die Architekten etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Sie haben 850 Stahlbetonpfähle in den Boden gerammt, bis zu 50 Meter tief. 1,5 Meter dicke Pfähle bis zu 50 Meter tief. Auf diesen 850 Stahlbetonpfählen ruht eine Bodenplatte, die fast 4 Meter dick ist. 4 Meter dick auf 7000 Quadratmetern. Das sind fast 2 Fußballfelder groß. Das ist ein Fundament, oder? Wie viel Kubikmeter Beton da hineingeflossen sind, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Aber es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend, wie Menschen dafür sorgen, dieser Turm muss stabil stehen bleiben. Hier braucht es eine Grundlage, ein Fundament, das so den Stürmen trotzen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen auch ein stabiles Fundament brauchen. Nicht nur die Mütter, sondern alle. Wir brauchen ein stabiles Fundament. Ein Fundament, das so den Stürmen des Lebens etwas entgegenzusetzen hat. Und die Bibel vergleicht unser Leben immer wieder mit dem Hausbau. Einmal tut Paulus das in seinen Briefen, der beschreibt, dass unser Leben als Christ, unser Einsatz im Reich Gottes, wie der Bau eines Hauses ist. Und er formuliert verschiedene Materialien, die man da verwenden kann. Dann spricht Jesus über einen Hausbau im Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Matthäus, Kapitel 7, von Vers 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus sagt an dieser Stelle, unser Leben gleicht wie dem Bau eines Hauses. Und auch hier legt er ein ganz besonderes Augenmerk auf das Fundament. Er sagt, liebe Freunde, das Fundament kann entweder Felsen oder Sand sein. Das Fundament kann ein Fundament sein, das trägt und hält. Es kann aber auch ein Fundament sein, das eben wegschwimmt, das vom Wasser weggespült wird. Und dann bricht das gesamte Haus zusammen. Stürme, die unser Lebenshaus treffen können, können ganz verschieden aussehen. Finanzielle Nöte, Krankheit, Sorge um die Kinder, Verlust des Arbeitsplatzes. Es können Todesfälle sein. Es können wie auch immer geartete Schicksalsschläge sein, die wie so ein Sturm gegen unser Lebenshaus prallen. Und da brauchen wir ein stabiles Fundament. Jesus sagt, der Unterschied zwischen Felsen und Sand besteht darin, ob ich das, was Jesus sagt, tue, in die Tat umsetze oder eben nicht. Und ich möchte uns heute eine Auswahl von drei Pfählen mal geben. drei Säulen, drei Pfähle, so wie bei diesem höchsten Turm der Welt, der das Fundament bildet. Es gibt noch mehrere, aber das ist eine Auswahl, die für mich persönlich den Kern bilden, auf dem so ein stabiles Fundament ruhen kann. Drei Säulen, die uns helfen, ein stabiles Fundament zu bauen. Die erste Säule, auf die ich ein Fundament bauen kann, ist die Aussage, du bist geliebt. Du bist geliebt. Und ganz ehrlich, diese drei kleinen Worte, die finden doch manchmal ganz, ganz schwer einen Zugang zu unserem Herzen. Du bist geliebt. Schau, ich bin jemand, der quasi in der Gemeinde groß geworden ist. In der Sonntagsschule, Jungschar, so diese ganze Jugendangebote, die es so in der Gemeinde gibt, da bin ich drin aufgewachsen. Und diesen Satz, den hat man immer und immer wieder gehört. Du bist geliebt. Und irgendwann nutzen sich diese Worte ab und sie verlieren an Bedeutung. Irgendwann wird es einfach nur ein Slogan oder ein Sprichwort. Das ist so eine Aussage, die ich sofort ankreuzen würde, wenn ich gefragt werde, wie ist eigentlich Gott? Ja, er liebt mich. Das ist so die erste Aussage, die man so hört. Er ist Liebe. Die Bedeutung, dass Anerkennung und Liebe wirklich tief gehen kann, habe ich erlebt, als ich ein Praktikum in Kasachstan gemacht habe. In Kasachstan haben wir ein Ferienlager gemacht mit Kindern aus sozial schwachen Familien. Und mir wurde gesagt, diese Familien kennt praktisch kaum jemand seinen Vater, wenn dann nur im betrunkenen Zustand. Verwahrlosung, Mütter lassen ihre Kinder ohne eine Mahlzeit tagelang irgendwie über die Runden kommen. Also schlimm verwahrloste Kinder, die eben diese Säule in ihrem Fundament überhaupt nicht haben, zumindest zwischenmenschlich. Du bist geliebt. Das fehlte komplett. Und da gab es einen kleinen Jungen in meiner Gruppe, den habe ich so wirklich in mein Herz geschlossen. Und immer wieder, wenn wir so Fußball gespielt haben oder irgendwelche Aktionen gemacht haben, ich kann einfach schlecht Russisch. Ich konnte ihm meine Anerkennung schlecht ausdrücken. Also habe ich das internationale Zeichen für Anerkennung genommen. So. Die ganze Woche lang. Immer wieder bei irgendwelchen Aktionen, wenn er etwas gut gemacht hat oder so, dann kam der Daumen. Und ich dachte, das ist nichts Besonderes, oder? Für ihn waren das diese drei kleinen Worte. Du bist geliebt. Und als die Woche rum war, dann wollten wir uns verabschieden und er umklammerte mich, ließ mich kaum los und es flossen echte Tränen. Und ich dachte, das ging mir so durchs Herz, wo ich festgestellt habe, diese drei kleinen Worte haben ihn auf einer anderen Ebene erreicht, als einfach nur die Information. Du bist geliebt. Ich habe den Eindruck, dass wir als Christen ein Problem haben, dass wir diese Worte häufig auf der Informationsebene lassen. Wir lassen sie auf der Informationsebene. Das funktioniert ungefähr so. Wir gehen zum ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Aber man kann es dort auch schon lesen. Dort heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und ich habe das bei mir selber manchmal auch festgestellt, ich lese diese Worte und sage, Gott ist Liebe. Okay, das ist sein Wesen. Er hat nicht Liebe oder er ist nicht liebevoll, er ist Liebe. Mit anderen Worten, er kann ja gar nicht anders als zu lieben. Wenn ich also die Bedingung dafür, dass er mir vergeben und mich lieben kann, erfülle, wenn ich also zu Jesus gehe, ans Kreuz, um Vergebung bitte, dann muss er mich ja lieben. Das entspricht ja seinem Wesen. Das große Problem ist, dass das so nach dem Motto funktioniert, ich vergebe dir und ich liebe dich, aber dein Versagen widert mich an. Dann bleibt diese Säule, du bist geliebt, einfach nur etwas Berechnendes, etwas Funktionales, etwas, wo ich sagen würde, ja, so ist ja Gottes Wesen, er kann ja gar nicht anders, als mich zu lieben, wenn ich diese Bedingung an Jesu Opfertod zu glauben erfülle. Gottes Liebe bleibt kühl und reserviert. Und da liebe ich diesen Satz, den Paul Washer einmal geprägt hat. Und er hat gesagt, Jesus liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Jesus liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Für mich ein beeindruckender Satz, denn hier kommt ein ganz besonderes Element zusammen. Wer das nicht kennt, wer das nicht hat, wenn Gott immer diese berechnende Liebe hat, ja, ich liebe dich, du bist mein Kind, aber eigentlich bist du noch lange nicht so, wie ich dich eigentlich gemeint habe. Da bleibt für mich ein bitterer Nachgeschmack versetzt mit Schuldgefühlen. Auch wenn ich alles geklärt habe, bleibt da dieses Schuldgefühl, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo Gott mich eigentlich haben wollte. Und Schuldgefühle werden dich dein ganzes Leben lang begleiten, wenn du diesen Dreh, wenn du diese Besonderheit nicht erkennst. Ich persönlich habe viele Jahre eigentlich so gelebt, wo ich gesagt habe, Gott ist Liebe, das ist sein Wesen, er kann gar nicht anders, aber eigentlich bin ich noch nicht so, wie Gott mich gemeint hat. Eigentlich nimmt er mich gar nicht wirklich an. Und Schuldgefühle prägten einfach so mein Leben. Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, die das etwas verdeutlicht. Bob George, ein bekannter Bibelausleger, so sieht er aus, ich habe ein Buch von ihm mitgebracht, erzählt in seinem Buch, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, einer meiner Lieblingsbücher, die mich stark geprägt haben, wie er sich mit seinem Sohn zusammensetzt. Und er spricht mit seinem Sohn, er ist erwachsen und sie unterhalten sich so über das Leben, wie es dem Sohn geht. Und irgendwann fragt er seinen Sohn und sagt, Bobby, weißt du, dass ich dich liebe? Ja klar, Papa, weiß ich, dass du mich liebst. Bobby, bist du dir auch sicher, dass ich dich annehme? Und der Sohn stutzte etwas, ja, was meinst du damit, dass du mich annimmst? Sagt er, naja, so wie du bist, so wie du jetzt bist, dass ich dich voll und ganz annehme und dass ich dich richtig gern habe. Ein kurzer Moment der Stille und dann sagt er, nein, eigentlich nicht. Und dann erklärt er, warum. Und er erklärt, wie er als 11-jähriger Sohn miterlebt hat, wie sein Papa zum Glauben gekommen ist, nämlich dieser Bob George. Und als feuriger, frisch bekehrter Christ hat er gesagt, ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Und er hat sich stapelweise Traktate bestellt und hat sie in der Nachbarschaft verteilt. Und um seinem Kind es beizubringen, dass man doch wirklich auch evangelisieren sollte, nahm er ihn immer mit. Als 11-Jähriger war ihm das schrecklich peinlich. Er nahm ihn mit von Tür zu Tür in der ganzen Nachbarschaft, seine Klassenkameraden, und er musste mit seinem Vater Traktate verteilen. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen, wie der Vater jetzt erzählt. Ich fragte Bobby, ob er sich an diese Begebenheit erinnerte. Er erinnerte sich sogar äußerst lebhaft daran und gab zu, dass er auf dem Heimweg für sich beschlossen hatte, dass er sich lieber ein bisschen heraushalten und sich nicht so sehr engagieren wollte, wenn das notwendig wäre, um ein guter Christ zu sein. Daraufhin glaubte er natürlich, dass er meinem Maßstab nicht gerecht werden konnte und dass ich ihn deshalb nicht mehr lieb hätte. Und so zog er sich immer mehr von mir zurück. Ich hätte ihm 1000-mal sagen können, wie sehr ich ihn liebte. Ich hätte ihm 1000-mal in den Arm nehmen und küssen können. Und doch
wären all diese Beweise meiner Liebe bedeutungslos gewesen, weil er nicht glaubte, dass ich ihn annahm. Ich befürchte, dass es uns manchmal genauso geht mit Gott, mit Jesus. Dass wir diese Aussage auf der Informationsebene lassen. Und die Bibel beschreibt in lebhaften Bildern, dass das eben nicht so ist. Dass wir angenommen sind bei Gott. Und kein Gleichnis drückt das für mich so deutlich aus wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man müsste eigentlich sagen, von den zwei verlorenen Söhnen aus Lukas 15 und Vers 20. Dort heißt es, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Sohn kam von den Schweinen. Und Schweine sind ganz schön schmutzige und dreckige Tiere. Ich habe jahrelang mit jemandem zusammengearbeitet, der in einem Schweinestall gearbeitet hat. Also früher mal. Und man hatte den Eindruck, dieser Geruch war nie ganz weg. Schweine, wer in einem Schweinestall arbeitet und da hineingeht, dem tränen die Augen manchmal. Und so kommt dieser Sohn völlig zerlumpt, also äußerlich komplett schmutzig, zu seinem Vater zurück. Innerlich mit dem Wissen, ich habe komplett versagt auf der ganzen Ebene. Und bevor der Sohn auch nur ein einziges Wort sagen kann, fällt der Vater ihm um den Hals und küsst ihn. Ihm ist es völlig egal, wie viel Keime da auf seiner Haut sind. Er spritzt ihn nicht erstmal mit Sacrotan ab. Komm her, mein Sohn. Nein. Er nimmt ihn in den Arm und küsst ihn, weil er ausdrücken will, ich nehme dich an. Er hat nichts geleistet. Im Gegenteil, er hat alles verbockt, was man nur kaputt machen kann. Und doch nimmt der Vater ihn auf und nimmt ihn in seinen Arm, küsst ihn, setzt ihn wieder in die Stellung seines Sohnes ein, indem er ihm ein neue Kleider gibt, einen Siegelring an den Finger, der ausdrückt, du bist mein vollwertiges Kind. Ich mache keine Abstriche in deiner Erbschaft, nichts. Du bist mein Kind und sie feiern ein rauschendes Fest zusammen. Der erste Bereich, wo sich ausdrückt, ob diese Säule in deinem Leben verankert ist, ist das Gebet. Das ist der erste Bereich. Im Gebet drückt sich aus, ob ich diese Säule in meinem Leben habe oder ob ich noch damit kämpfe, dass Gott mich wirklich angenommen hat. Denn wie ich vor Gottes Thron trete, zeigt, wie ich über seine Liebe denke. Im Gebet, wenn ich zu ihm komme und voller Zuversicht sage, Jesus, ich weiß, ich habe versagt, ich weiß, ich habe dir nichts zu bieten, aber ich weiß auch, dass du mich angenommen hast, so wie du angenommen bist bei Gott. Und genau diese Tatsache drückt die zweite Säule aus. Die zweite Säule heißt, dir ist vergeben. Wenn du als Christ lebst, dann darfst du diese Säule in deinem Leben festmachen. Dir ist vergeben. Vergebung ist etwas so Unnatürliches, oder? Vergebung ist etwas so Fremdes, das existiert in unserer Welt fast gar nicht. Die Natur kennt keine Vergebung. Da wird einfach nichts vergeben. Alles andere funktioniert genauso ohne Vergebung. In der Finanzwelt, da sagt die Bank nicht auch einfach, ja, ich weiß, die Hypotheken sind nicht bezahlt. Ach, wir denken nicht mehr drüber nach. Ist schon okay. Schwamm drüber. Schön wär's manchmal. Aber das macht die Bank nicht. Dann wird Gehaltspfändung betrieben oder was auch immer. Es ist Inkassounternehmen eingeschaltet. Es wird nichts vergeben. Kein Schiedsrichter lässt zwei Fußballmannschaften spielen und sagt, hey, okay, ihr habt so super gespielt. Der Elfmeter ging zwar daneben, aber wir lassen es gelten. Ihr habt euch so Mühe gegeben. Nein, Vergebung ist etwas absolut Unnatürliches. Das existiert in unserer Welt praktisch nicht. Und wenn wir die Geschichte von Josef und seinen Brüdern lesen, dann stellen wir fest, was da für ein Hin und Her der Intrigen passiert. Josef, so ein stolzer, verwöhnter Kerl, der seine Träume sofort weitergibt und den anderen deutlich machen will, ich stehe eigentlich über euch. Und dann die Brüder, die sich dagegen wehren, und dann geht das hin und her, bis er sich durchringt zur Vergebung und Heilung entstehen kann. Ein amerikanischer Psychologe hat einmal gesagt, wir würden 80% unserer Patienten verlieren, wenn die Schuldfrage geklärt wäre. Wir würden 80% unserer Patienten verlieren. Wo diese Frage ganz besonders zum Tragen kommt, ist kurz vor dem Tod, auf dem Sterbebett. Da kommt diese Frage nochmal so richtig massiv und schwer in uns hoch. Was ist mit meiner Schuld? Wohin mit meiner Schuld? In einer alten Gemeinde saß ich auch einmal am Bett eines alten Mannes. Er konnte nicht mehr aufstehen und man sah, es ging zu Ende. Und diese Frage hat ihn so gequält, dass er nicht sterben konnte. Ist mir vergeben? Ist die Schuldfrage geklärt? Was mache ich mit meinen Sünden? Was mache ich damit? Menschen wollen in ihren letzten Augenblicken immer noch einen Priester haben, oder? Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang mit der Kirche nichts am Hut hatten, wollen in den letzten Stunden noch einen Priester haben, wollen die letzte Ölung, wollen die Absolution, wollen die Schuldfrage klären. Und das ist so eine massive Säule in meinem Leben, dass ich sagen kann, diese Säule, die betoniere ich fest. Darauf steht mein Lebensfundament. Ich bin geliebt, mir ist vergeben. Es ist geklärt. Das ist für mich wunderbar. Und der Vers, der das ganz massiv ausdrückt, ist 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Dort heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich möchte das in einem Bild verdeutlichen. Am 9. November 1938 wurde in Essen die Synagoge in der Reichskristallnacht angezündet. Diese Synagoge brannte vollständig aus. Alle Wandteppiche, die da waren, das ganze, die ganzen Möbel, alle Stühle, alles, der Dachstuhl, alles, was brennbar war, verbrannte in dieser Synagoge. Nur 5 Jahre später, 1943, wurde Essen bombardiert, massiv bombardiert. Und nicht mit irgendwelchen Bomben, sondern mit Phosphorbomben. Phosphor hat die Eigenschaft, Unterwasserfackeln sind aus Phosphor gemacht. Phosphor brennt auch unter Wasser weiter. Phosphorbomben haben eine enorme Zerstörungskraft. Die Stadt wurde so bombardiert und Augenzeugen berichten davon, dass diese Feuerwände und Feuerstürme, die durch die Stadt zogen, eigentlich den ganzen Sauerstoff mit sich rissen. Also diejenigen, die nicht durch die Flammen umgekommen sind, die sind teilweise erstickt, weil dieses gewaltige Feuer den Sauerstoff mit verbrannt hat. Und während diesem Bombardement liefen viele Menschen in diese verbrannte Synagoge hinein. Warum? Weil es dort nichts mehr gab, was brennen konnte. Es gab dort nichts mehr, was brennen konnte. Da war nur nackter Stein. Dort hatte es schon gebrannt. Dort war schon alles vernichtet, was brennbar war. Und jetzt konnte dort nichts mehr brennen. Und also war das wie so ein Zufluchtsort für viele Menschen, die in diese verbrannte Synagoge geflüchtet waren. Und genau das ist das Bild vom Kreuz auf Golgatha. Auf Golgatha an dem Kreuz brannte bereits Gottes Zorn für die Sünde. Er hat seinen Zorn, die Strafe, die Sünde nach sich zieht, vollkommen ausgegossen auf Jesus. Und jetzt ist das Kreuz ebenso ein Zufluchtsort. Dort hat bereits Gottes Zorn über die Sünde gebrannt. Dieser Zorn ist gestillt, die Strafe der Sünde ist bezahlt. Ich kann mich jetzt in diesen Ort retten und Vergebung finden. Wenn du heute hier bist und den Eindruck hast, diese Frage ist in meinem Leben nicht geklärt, da muss ich drüber nachdenken. Diese Frage ist nicht geklärt, dann möchte ich dich einladen, dass du nicht von diesem Gottesdienst weggehst, ohne das zu klären, ohne diese Säule in dein Lebensfundament einzuschlagen. Kläre heute noch die Schuldfrage für dich. Gott lädt dich ein, das zu tun. Du kannst zum Kreuz kommen. Du kannst, wie die Leute damals in Essen in diese verbrannte Synagoge gerannt sind, so kannst du dich beim Kreuz retten. Ich möchte an dieser Stelle einen Punkt machen und die dritte Säule nicht mehr groß bearbeiten. Ich möchte dich einladen, dass du den Predigtflyer mit nach Hause nimmst, die dritte Säule für dich noch einmal anschaust und bearbeitest und dort schaust, was ist das für eine Säule? Wie kann ich diese Säule in meinem Leben festmachen? Wir bauen also alle unser Lebenshaus. Wir sind dran, jetzt. Du bist dran, dein Lebenshaus zu bauen. Und dieses Lebenshaus braucht Fundamente. Und wir haben uns das erste Fundament angeschaut. Das ist, du bist geliebt. Das ist die Liebe, die Gott für dich hat. Das zweite Fundament, das wir uns angeschaut haben, war Vergebung. Eine zweite Säule. Dir ist vergeben. Das darf ich in Anspruch nehmen. Das darf ich immer wieder erleben. Ich darf erleben, was es bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Die dritte Säule, die wir nicht mehr miteinander bearbeiten konnten, heißt Hoffnung. Und ich lade dich ein, diese drei Säulen, die ja unter der Oberfläche sind, auszubauen, dich darauf zu konzentrieren. Denn diese Säulen klären für dich die wesentlichsten Fragen des Lebens. Die Frage nach deiner Identität, die Frage nach dem Woher, nach dem Was ich bin und nach dem Wohin, wo es hingeht, welche Hoffnung ich habe. Diese fundamentalen, wichtigen Fragen des Lebens können in diesen Säulen beantwortet werden. Und das reicht so tief und das ist so großartig und so stabil, dass auch Lebensstürme mein Lebenshaus nicht umwerfen können, weil ich weiß, welches Fundament ich habe. Ich möchte uns einladen, dass wir miteinander beten und dass wir einfach Gott antworten auf das, was wir gehört haben. Du kannst das für dich in der Stille tun und ich werde gleich noch laut beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns so ein stabiles und festes Fundament anbietest. Ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist und dass du unser Felsen bist, auf dem unser Lebenshaus gründen darf. Herr, ich möchte dich aber auch bitten, für diejenigen, die festgestellt haben, dass da eine oder mehrere Säulen bröckeln, eben nicht stabil sind oder vielleicht gar nicht vorhanden sind. Jesus, da möchte ich dich bitten, dass du durch deinen guten Heiligen Geist an uns arbeitest. Leg du deine Hand auf den wunden Punkt. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du gerade unsere kranken Geschwister, die im Krankenhaus sind oder zu Hause sind, die nicht hier sein können, die vielleicht schon jahrelang unter Schmerzen leiden, dass du sie stärkst. Ich möchte dich bitten, dass du sie neu gründest und aufrichtest. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen dieses stabile Fundament neu zusprichst. Ich möchte dich bitten, dass das tief in ihren Herzen verwurzelt ist und dass das nicht einfach nur Worte auf der Informationsebene bleiben. Danke, Jesus, dass du lebst und dass wir unser Leben auf dich bauen dürfen. Amen.